You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Heute was ganz Besonderes, nämlich eine neue Sonderfolge mit einem Gast und mit einem Thema, das noch nicht ganz so klar ist, das sich vielleicht auch erst im Laufe der Folge ergibt. Ich habe mal einen Arbeitstitel, Music Outside the Norm. Wir werden auch nachher noch drauf kommen, wo dieser Satz herkommt. Mein Gast heute ist Schröder. Kein Vorname, kein Herr oder so, wie ein brasilianischer Fußballer, einfach nur Schröder. Und
Vorname A oder Hammer.
Okay, ja genau, Hammer Schröder. Also man hört schon, eigentlich aus dem Ruhrpott, aber seit vielen, vielen Jahren Wahlfreiburger und aus der Freiburger Musikszene nicht wegzudenken. Ein wichtiger Protagonist, finde ich. Aber eben nicht nur in Freiburg, sondern auch weit darüber raus. Ich habe eine Zahl gelesen, 180 Konzerte im Jahr stand irgendwo. Und das Ganze mal so auf den ersten Blick als Schlagzeuger, aber auch darüber wird zu sprechen sein, über diese Definition von, was ein Schlagzeuger eigentlich so macht. Das Ganze, wenn man auf deiner Website schaut, dann sind da eine Menge Projekte und das Erste, was einem auffällt, ist, kommerzielles Kalkül steckt bei keinem dahinter. Auch der Begriff Mainstream kommt einem nicht als allererstes in den Sinn. Und da, was so aktuell da steht, ist ein Coverprojekt, Kate Bush, Hounds of Love. Da ist Zappa dabei, da ist Sun Ra dabei. Da ist natürlich deine Kollaboration mit deiner Lebensgefährtin Bella Nugent, die übrigens ein sehr schönes aktuelles Album gerade draußen hat, Waiting for Arabella. Und da ist dabei noch auch Mitwirkung bei diesen argentinischen Tango-Punks oder ich weiß nicht, wie nennt man die, Violent Tango. Also eine Menge unterschiedliches Zeug. Jetzt habe ich das versucht, so in dürren Worten kurz zusammenzufassen, was man über dich so findet. Was sagt es über dich, mein Lieber? Schön, dass du da bist. Willkommen. Was bist du eigentlich für einer?
Ebenso willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Mager war das gar nicht. Das war ja jetzt mal so eine Beschreibung. Ich
hab das einfach mal so recherchiert.
Ich weiß nicht, was ich dem noch hinzufügen soll.
Also auf jeden Fall vielfältig aufgestellt, auf jeden Fall an vielen, vielen Stilrichtungen interessiert. Nicht so richtig, hast du keine Lust, dich richtig festzulegen auch und immer offen für Neues, glaube ich so, oder?
Ich fürchte, das passiert uns heute noch öfter. Du fragst mich irgendetwas und dann definiere ich sofort die Frage um.
Ja, gerne,
absolut. Oder spreche dagegen. Da sage ich jetzt aus der Musikerperspektive, ich bin völlig festgelegt in dem Moment, wo ich irgendetwas mache. Aber nächste Woche kann das eine ganz andere Festlegung sein. Aber das ist jetzt möglicherweise auch Erbsenzählen. Ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, irgendetwas, ohne dass ich es beschreiben kann, verbindet das schon alles für mich. Ich betrachte das alles als ein und dieselbe Sache. Die hat nur verschiedene Gesichter. Für andere Leute wahrscheinlich sehr unterschiedliche Gesichter, ja.
Ja, okay, ja. Wie wählst du aus? Was gibt es da Kriterien, wo es dich hinführt?
Leute, die mich anrufen und sagen, willst du spielen? Das hilft schon mal enorm.
Aber du würdest da auch nicht alles machen, oder? Es müssen die richtigen Leute sein und es muss schon...
Das hat meistens mit den Leuten zu tun. Also inhaltlich würde ich da jetzt erstmal nicht dran gehen. Fangen wir mal mit einem ganz krassen Beispiel an, weil du sagst... kommerziell ist das nicht so. Mich hat jetzt einer gefragt, ob ich im nächsten Jahr eine kleine Tour mache mit einem Rockset-Coverprogramm. Das ist, an deiner Reaktion sehe ich, das fällt jetzt mal nicht so unter das, was du gelesen hast, aber das mache ich zum Beispiel mit Kusshand und gerne einfach, weil ich die Typen kenne und ich will mit denen spielen. Und
ja.
Das wird spaßig und wenn es jetzt eine halbjährige Tour wäre, dann hätte ich mal geguckt, was mich das jetzt kostet, aber 3 Tage im Mai, klar, wenn es eine gute Band ist.
Wobei es auch schon wieder so bizarr wirkt, wenn man die kennt, dass es vielleicht schon wieder passt. Jetzt, wenn du mitmachst bei einem Projekt als Schlagzeuger, und es ist vielleicht auch gleich so das nächste Thema, dein Schlagzeugspiel, wo ich gern was dazu sagen würde gleich, aber so zunächst mal die Frage, wenn du jetzt dich einlässt auf ein Projekt, was kriegt man von dir, was kann man erwarten, worauf ich raus will, ist, ich habe den Eindruck, du definierst auch das Schlagzeugspiel ein bisschen weiter, als dass du sagst, du klopfst einen dir vorgegebenen Rhythmus dazu. Kannst du bei einem Roxette vielleicht machen oder musst du machen?
Das müssen ja jetzt letztendlich andere entscheiden, ob sie was damit anfangen können, wie ich spiele. Ich spiele so, wie ich spiele. Ich sitze ja nicht zu Hause und denke, boah, wie muss man jetzt Schlagzeug spielen, damit das und das? Nee, ich spiele so Schlagzeug, wie sich das bei mir entwickelt hat. Und immer aus dem, was mich interessiert hat oder was in irgendeiner Situation dann, nennen wir es mal, erfolgreich war, klar, dann versucht man da weiter dran zu bleiben. Aber ich würde das selbst überhaupt nicht definieren. Aber was der Anfang der Frage, wenn du mich jetzt fragst nach irgendeinem Projekt, was du erwarten kannst, ist, ja, wenn ich zusage, dann beschäftige ich mich mit dem Kram, den du da von mir willst. Das kannst du erwarten. Was du befürchten musst, ist, dass ich das so spiele, wie ich das höre und wie ich denke, wie es gespielt werden sollte oder zumindest von mir gespielt werden sollte. Und da scheidet sich wahrscheinlich daran, ob du jetzt was mit mir anfangen kannst oder nicht.
Ja, also was auffällt, ist, dass du oft in relativ kleinen Besetzungen spielst, auch zu zweit gern mal, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, also Schlagzeug plus irgendwas. Und was mir da auch selber schon, als ich dich gehört habe, aufgefallen ist, ist eben, dass du das Schlagzeug, glaube ich, ein bisschen weiter interpretierst auch. Also zumindest hat das auf mich so gewirkt. Mir ist so eine Filmszene eingefallen aus einem Biopic über James Brown. Der lässt irgendwie seine ganze Band antreten und fragt jeden Einzelnen, was er für ein Instrument spielt, und dann sagt der Trompeter, ich spiele Trompete, und dann sagt James Brown, nein, du spielst einen Drum, und dann es kommt der Gitarrist, nein, du spielst Drum, und am Schluss wieder raus, es geht nur um den Rhythmus, es geht nur um den Groove. Bei dir ist es, glaube ich, andersrum, du spielst das Schlagzeug eben nicht nur als Drum, sondern ich habe fast den Eindruck, auch als mehr, als fast ein Melodieinstrument.
Ja, das kriege ich gelegentlich zu hören. Also auch da fangen wir mal wieder an mit dieser Duo-Situation. Das ist ja nicht zuletzt eine ökonomische Frage. Das hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren stark so entwickelt. Zum einen in dieser Singer-Songwriter-Szene oder jetzt mit Chatbone, wenn ich unterwegs bin. Hey, wir fahren halt zu zweit in meinem Auto rum, und sobald eine dritte Person dazukommt, verdoppelt sich der Aufwand nahezu. Insofern fördert das natürlich diese Duo-Geschichte. Ja, und der nächste Schritt ist, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du zu zweit spielst, dann spielt einer Gitarre und singt, und dann, wenn er dazu irgendwie ein Backbeat, den ganzen Abend ein Backbeat trommelt, dann ist es eben nicht besonders spannend, weil dann fällt tatsächlich auf, dass irgendetwas fehlt. Mhm. Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du anders damit umgehst. Also der Backbeat ist in dem Fall dann nicht so interessant, sondern eher die Koloratur, würde der Klassiker sagen. Mhm. Dann sind wir eben bei den Sounds und eben, dass du versuchst, irgendwo Klänge zu entwickeln, die irgendwie eine Atmosphäre schaffen, jenseits von Duftduck. Mhm.
Hast du Hardware, die so über das Gängige dann rausgeht, um diese Klänge zu erzeugen, oder versuchst du das so mit den...
Nee, ich spiele schon überwiegend Dinge, die es nicht im Musikgeschäft gibt. Also ich bin lieber auf Schrottplätzen als in Musikgeschäften. Okay. Oder in 1-Euro-Shops früher sehr viel.
Mhm. Jetzt, wie ging es bei dir los mit der Musik? Und dann können wir auch weg von dir gehen und mehr.
Ja, doch. Zum Glück.
Also letzte Frage dazu. Wie ging es bei dir los mit der Musik? Wann hast du gemerkt, so Musik, das spricht zu dir auf eine Art wie vielleicht andere Dinge nicht so? Und dann zweite Frage, wann ging es mit dem Musikmachen los? Und warum?
Nee, gut, also das erste hatten wir ja vorhin schon. Ja, das ist jetzt, klingt krass, ist aber so, meine Patentante hat mir im zarten Alter von 5 Deep Purple in Rock und einen Plattenspieler geschenkt, damit ich nicht auf den Plattenspielern heimlich meiner Brüder das hören musste.
Mit 5 ist wirklich ein Wort, finde
ja,
ich.
Also, ja, 70 ist die rausgekommen und ich glaube, es war Weihnachten 70. Also dann war ich gerade noch 5, vielleicht auch schon 6, vielleicht war es auch der 6. Geburtstag, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber Weihnachten
70. Reicht auch 6.
Ja, und ab dann, klar, in den ersten Jahren ist es mit mehr Schallplatten schwierig. Kriegt man ab und zu mal eine geschenkt, aber ist ja immer nur Geburtstag und Weihnachten. Und dann war irgendwann mal mehr Kassette-Trumpf, wahrscheinlich bei dir so gerade auch noch. Selbst in den 80ern war das, glaube ich, schon noch so das Medium. Ne,
wo man Udo Lindenberg, Odyssee von meiner Schwester. Zum 11. Geburtstag allerdings.
Platte oder Kassette?
Kassette.
Kassette, klar. Okay, und ich hatte jetzt eben ältere Brüder, insofern war da auch immer Material vorhanden. Dann habe ich mich natürlich durch Vaters Jazz-Abteilung gehört, einfach alles, was ich in die Hände kriegen konnte. Die nächste Station dann mit 13 oder 14 habe ich angefangen, in einem Plattenladen Kartons zu zerreißen, so Handlangerarbeiten zu machen. Dann konnte ich mir natürlich jeden Abend dann eine Platte aussuchen für 4 Stunden Kartons zerreißen. Ja, da war ich dann schon ganz woanders. Da war ich dann schon irgendwie bei Grateful Dead oder so. Genesis war zwischendurch erledigt. Und dann habe ich mit 16 angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Wie kam es dazu?
Ich glaube, ein Kumpel von mir hat das gespielt und fand ich irgendwie cool. Und hat er mir mal eine Snare geliehen. Da habe ich irgendwie einen Monat lang versucht, was man aus einer Snare ohne Ständer für Geräusche rausholen kann. Ich hatte ein paar Stücke, also einen zerbrochenen und einen ganzen. Und dann habe ich mich damit irgendwie rumgeärgert, rumgekämpft. Und dann bin ich einen Monat lang in Schulferien Bäume pflanzen gegangen und davon habe ich mein erstes Schlagzeug gekauft. Mhm. Ja, also mit seit 16 und seitdem ist das dann so.
Mhm. Und dann hast du irgendwann Zappa entdeckt, der so auch uns heute ein wenig begleiten wird in dieser Folge, denn er taucht immer wieder auf bei dir auf deiner Website in verschiedenen Projekten. Eugene Chadbourne ist einer, den du gerade schon genannt hast, mit dem du jetzt gerade aktuell gespielt hast auf der Zappanale. Da haben wir.
Jesus, bist du vorbereitet?
Ja, wir haben ja gerade, ich habe dich ja kontaktiert und hast du gesagt, bist da gerade zurückgekommen. Dann habe ich geguckt, das hat mir gar nicht, ich bin jetzt, ich will auch ein bisschen was erfahren über Zappa, weil der echt so mein blinder Fleck ist eigentlich in der Popmusikgeschichte. Der größte, glaube ich. Und jetzt taucht er eben bei dir immer wieder auf und ich habe mich jetzt die letzten Tage auch nochmal ein bisschen beschäftigt mit ihm. Und die erste und größte Frage jetzt überhaupt, warum Zappa? Was bedeutet der dir?
Och, Jesus. Also das Schöne ist ja, warum weiß man ja meistens nicht. Also wenn eine Musik anpackt, ja, dann packt sie eben zu. Also alles andere ist ja irgendwas, was man dann hinterher analysiert. Ich kann dir jetzt sagen, was mich an Zappa reizt oder fasziniert, aber mit 16 hätte ich das nicht gekonnt.
Was gab es für einen Moment?
Ich habe dann Schlagzeugunterricht gehabt an einer klassischen Musikschule. Ich musste da so Orchesterzeug spielen, aber der Schlagzeuglehrer hat gesagt, wenn du den Paukenkram spielen kannst, kannst du mich hinterher fragen, was du willst. Und dann war das die Chance, von dem mal zu lernen, wie geht das Kuhglockenriff von Manic Mechanic, von ZZ Top und so weiter. Und der hat irgendwann war ich dann auch abends bei dem, und dann hat er mal Titties and Beer gespielt. Ich glaube, das ist das erste Stück, an das ich mich erinnere. Und das hat gewisse Auswirkungen gehabt. Aber um das noch lexikalisch vollzukriegen, das erste Album, was ich komplett gehört habe, war dann vielleicht ein halbes Jahr später mit so Kumpels zusammen von einer eigentlich Konkurrenzkapelle. Aber die Band, in der ich spielte, die hatten mit Zappa nicht so viel zu tun. Und dann bin ich mit den eigentlich verfeindeten Musikern nachts in so einem Keller gesessen, ähnlich wie hier, so ein typischer Früh-80er Keller mit Lichtorgel und Eltern waren weg und es gab Bier und Amaretto und jemand hat The Grand Wazoo laufen lassen, von vorne bis hinten. Eine für Zappa nicht so ganz typische Platte, also die ist eher so Big Band Jazz mäßig und das hat mich weggehauen. Und danach war klar, ich habe dann alle meine Platten verschenkt oder verkauft und habe versucht, mir alles von Zappa zu besorgen, was es gibt. was damals so ziemlich das Ungünstigste war überhaupt. Die waren nämlich unfassbar teuer. Also alles.
Dann hast du gedacht, so, du kannst nichts anderes mehr hören oder das bringt alles nichts, jetzt noch was anderes zu hören,
ja, wenn es Zappa gibt. Oder? Ich habe gedacht, nee, also das macht jetzt so viel mit mir und ich muss mich jetzt mal von irgendetwas lösen. Okay. Das ist natürlich auch alles Blödsinn gewesen. Die Platten habe ich alle wieder gekauft und manche auch schon, manche sogar schon kurz danach. Und für andere habe ich ewig gebraucht, bis ich, was weiß ich, Atlanta Rhythm Section, bis ich die wiedergefunden habe. Nee, aber das war, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas frei machen für ein, ich brauche Speicherplatz. Mhm. Also heute würde man sagen, ich muss die Festplatte löschen. Ja, ja. Und das war damals eben genau die Kisten, die Apfelsinenkisten, die ich hier sehe, die müssen jetzt einfach frei sein. Auch wenn das klar war, Zappa ist nicht zu bezahlen. Für die ersten Platten habe ich 100, 150 Mark bezahlt, 1980. Das sind mehr als 200 Euro jetzt, Freak Out oder so. Waren alle nicht zu kriegen, alles gebraucht, irgendwo in irgendwelchen Plattenläden in Hamburg und so, unendlich teuer.
Und bist du richtig auf die Suche gegangen dann auch?
Ja, ja, klar. Ja. Also ich meine jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr, sondern das ist schon so, ich sag mal, Endschüler, Bundeswehrzeit, dann Bundeswehr-Sold ist praktisch komplett in Zappa gegangen und dann hatte ich mal so die ersten 20 Platten, also alles vor 79 ist alles extrem teuer gewesen.
Man wurde ein bisschen populärer, dann waren wahrscheinlich die Auflagen höher, oder?
Nee, hat damit zu tun, dass er einen Mordsstress mit der Plattenfirma hatte und dann waren die einfach blockiert, also er durfte selbst seine alten Sachen nicht veröffentlichen. Ich kenne den genauen Streit mit Warner nicht, aber dann gab es da so Deals, also es gab keine Wiederauflagen davon. Die aktuellen Sachen, ja, Joe's Garage konnte sie im Kaufhof kaufen, aber alles, was früher war, nee. Ja, okay, und so dann mit, ich sag jetzt mal mit 20 oder so, hatte ich das dann, war das mal soweit komplett und ab dann habe ich natürlich auch sofort wieder andere Sachen dazugenommen. Mhm. Also mit dem Cachet-Leeren, da ging es nicht so sehr um die Menge, sondern mehr so um so einen Zustand und ich dachte, jo,
okay.
Warum soll ich zu Hause eine Platte von Eric Clapton stehen haben, wenn ich doch Zappa hören kann?
Ja, alles klar, verstehe. Das heißt, der ist schon, der schwebt so über allem. Also der beinhaltet eigentlich alles andere schon mit und geht aber auch drüber raus so dann. Oder was ist so?
Ja, also damals hat das für mich sicherlich so zugetroffen, also nicht so ausschließlich. Ich hätte jetzt nicht gesagt, oh nee, mache ich nicht oder alles andere finde ich jetzt doof. Aber das war schon so. Das ist aber auch eine typische, würde ich mal sagen, so eine Teenager-Reaktion, so dass man dann denkt, man muss da jetzt so richtig, jetzt muss man da durchziehen. Gerade wenn es etwas ist, was sowieso nicht klickenmäßig funktioniert. Mit Zappa kommst du in keine Schulhof-Clique rein oder
nee,
so.
Nee, da ist man immer der.
Und dann will man das aber auch, dann wollte ich für mich da jetzt eben auch wirklich durchziehen. Und klar, also von anderen Sachen habe ich genug Ahnung gehabt. Über Udo Lindenberg habe ich mich dann schon noch genug unterhalten können. Da konnte ich die Texte dann auch.
Ja. Und was ist es jetzt heute noch? Was ja, habe also ich jetzt mal, die ganze Zeit dabei?
Ja, also erstmal, das hat sich nun, das Zappa ist immer geblieben in den letzten, jetzt sind es ja dann über 40 Jahre. Es hat sich nur ein bisschen gewandelt. Also ich bin jetzt nicht mehr so Fanboy, kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, boah, so textlich. Ist das jetzt nicht alles erste Sahne? Es gibt exquisit gute, aber auch exquisit schlechte Texte. Und so insgesamt ist für mich, Zappa taucht für mich nicht mehr so als Idol. Das ist mir dann insgesamt etwas zu zynisch und so weiter. Aber da geht es um die Idealisierung der Person. Die Musik ist nach wie vor, ja, das ist für mich schon weitgehend das, was mich an Musik interessiert, ja.
Was genau kannst du das definieren?
Erstens, das ist nicht alles ist, also da kommt relativ wenig Gamelan-Musik drin vor oder klassisches chinesische Theatermusik oder sowas, aber schon außerordentlich viel und mich interessiert vor allem dieser Wechsel von extrem komplex komponierter Musik und im nächsten Moment völlige freie Improvisation. Mhm. Also völlig frei stimmt natürlich auch nicht, aber eben sehr große Freiheit und dann wieder sehr komplexes Spielen. Und das in so einem rasanten Wechsel, ja, das ist schon, das ist das, was mich juckt.
Mhm. ein paar so im Schnelldurchlauf auch gern so ein paar Zapper-Fakten aus deiner Sicht. Zapper für Einsteiger, womit fängt man an?
Shake your booty. Warum nicht? Ja.
Das und Joe's Garage waren die zwei, die ich auf Kassette hatte in den
80ern. Ja, das ist... für mich wäre das jetzt nicht der Einstieg gewesen, weil die natürlich, die waren damals erhältlich und wahrscheinlich habe ich die sogar schon vorher gehört, aber das, was mich angepackt hat, war es nicht. Im Nachhinein kann ich das jetzt nicht sagen. Mhm. Es gibt kein Zappa-Album, was ich definitiv schlecht finde. Es gibt welche, ich würde sagen Thingfish, das würde ich jetzt nicht jedem als Einstieg empfehlen. Es gibt Platten, die mir so vom Akustischen nicht so gefallen. Es gab Anfang der 80er mal so eine Phase, wo der Trommler auf so Frühstücksbrettchen gespielt hat. Das ist nicht so prickelnd. Der war übrigens, Chet Wackerman war übrigens jetzt auf der Zappanale und das hat er auch kurz danach nicht mehr getan. Mhm. Und der spielt schon sensationell gut Schlagzeug, aber klanglich fand ich das nicht so prickelnd, wenn jemand da so ein Simmons oder E-Drum-Zeug spielt. Okay. Wenn man dann mal Zappa mag, kann man da locker drüber hinweghören, dann hörst du halt auf die Komposition. Aber nee, ansonsten, was du willst. Also wenn du dich für bizarr, abstruses, freakiges interessierst, holst du dir irgendwas aus den 60er Jahren und die jazzrockigste Zeit ist... wäre so meine Lieblingszeit wahrscheinlich, wenn ich überhaupt eine hätte, so zwischen 73 und 75. Ja, naja, ich sag jetzt mal, damit ich endlich mal eine vernünftige Antwort gegeben
habe. Nein, das ist alles noch. Was hat der für Phasen? Also Freakick 60er?
Lass mal eben fertig machen. Ja? Damit ich das mit dem Album, also für Einsteiger weiß ich auch nicht, ist nicht jedermanns Sache, aber ich würde sagen, ja, wenn man mal als erstes Roxanne Elsewhere hört, dann weiß man hinterher, ob man was damit anfangen kann oder nicht.
Gut, dann probiere ich das mal noch.
Ganz anders als Joe's Garage, was du sagst, oder Shake Your Booty.
Okay.
Ganz andere Band, ganz andere Texturen und so.
Was macht er in den 80ern? Wie kann man den Stil beschreiben?
Stile beschreiben?
Ja, ist ähnlich wie bei ihm. Ja, aber
kann ich nicht. Ja. Die Musiker sind immer... Ja, selbst da besser ist auch nicht so ein Wort, was ich benutze. Die sind immer perfekter geworden. Ich glaube, der hat da immer komplexere Dinge live auf die Bühne gekriegt. Mhm. Aber im Solistischen, also wenn es um diesen improvisatorischen Anteil geht, für mich nicht unbedingt automatisch besser. Und vor allem hat er aufgehört, der hat dann nicht mehr selber Gitarre gespielt, außer sich eine Gitarre fürs Solo reichen lassen. Und bis so 77, 78, nee, ich glaube 78 hat Warren Cucurulo da angefangen. Jetzt hoffentlich hört keiner zu, der Ahnung hat. Ich sag mal, bis 77 hat er selbst Gitarre gespielt, also auch in einem Rhythmusgitarren oder in einem Band-Song dienlichen Sinne oder in der Notwendigkeit. Ich glaube, 76 haben die zumindest einen Teil der Tour mal zu fünft absolviert. Da war er halt der Rhythmusgitarrist. Mhm. Da hat man allerdings merkst du, wenn du die Bootlegs hörst, da sind schon auch nicht mehr so richtig komplexe Stücke dabei im Verhältnis zu der Zeit, wenn er dann einen Gitarristen dabei hat, der allen möglichen Kram spielen kann. Trotzdem, mir gefällt das gut, da wo der selbst auch noch an der Gitarre als Rhythmusgitarrist zu hören ist.
Das heißt, er konnte seine eigenen Kompositionen gar nicht so gut spielen.
Also irgendwann hat er auch keinen Wert mehr darauf gelegt. Okay. Also als Steve Vai angefangen hat, hat er eben Sachen hingelegt, die man überhaupt nicht auf der Gitarre spielen kann. Mhm. Und der wollte einfach nur gucken, was sind die Grenzen davon. Mhm. Und ab dann hießen die Gitarristen bei ihm Stunt-Guitar-Player. Mhm. Und ja, die waren dann eben zuständig für extrem wüstes Zeug. Nee, Zappa selbst ist im technischen Sinne kein virtuoser Gitarrist. Mhm. Also mich interessiert daran auch nicht so sehr jetzt, dass er da unbedingt Rhythmusgitarre spielt im Verhältnis zu jemand anderem, sondern das ist stärker in der Musik drin. Das heißt, dann kriegt er nicht eine Gitarre gereicht und fängt an, ein Solo zu spielen, sondern das Solo erwächst aus dem, was er sowieso spielt. Das ist mir so ein bisschen sympathisch, obwohl alles andere auch okay ist. Ich kritisiere das nicht. Aber das, würde ich sagen, ist ein Schnitt, der das unterscheidet in den 80er Zappa von den 60er oder früh 70er.
Okay. Gibt's, also Roxy and Elsewhere ist auch dein Lieblingsalbum? Gibt es sowas überhaupt? Oder eins, das über allem schwebt?
Nee, gibt's nicht. Aber okay. Ja, wenn diese berühmte Inselfrage kommt, ja, dann würde ich, um es mir einfach zu machen, immer erstmal Roxy sagen. Ja.
Okay. Für dich als Schlagzeuger, gibt es einen herausragenden Schlagzeugmoment oder ein Album oder ein Song oder ein Solo?
Wir haben ja eingangs geklärt, dass ich ja jetzt so als Schlagzeuger in dem Sinne sowieso nicht so tauge.
Nee.
Und also natürlich spielen da sensationelle Schlagzeuger mit und natürlich habe ich das versucht, irgendwie mal so halbwegs zu analysieren und so weiter. Aber rhythmisch sind die Kompositionen interessant. Das hat mit Schlagzeug gar nichts zu tun. Mhm. Die Art und Weise, wie der Rhythmus benutzt, das ist extrem speziell.
Aber Wahnsinn, wechselt immer wieder Taktwechsel.
Ja, vor allem, das kommt daher, dass er versucht hat, Sprache zu rhythmisieren. Also der würde jetzt so ein Gespräch, wie wir das führen, würde er sich überlegen, aha, was kommt für ein Rhythmus zustande, wenn du genauso stotternd, wie ich das gerade tue, so einen Satz sagst. Aber der klingt normal. Und dann wird er sich hinsetzen, aha, so ist der. Und dann kommen auf einmal extrem komplexe rhythmische Strukturen daraus. Und das ist ganz klar Sprachrhythmus bedingt. Es gibt zig Stücke, in denen, da wo alle sich die Zähne dran ausbeißen, ist einfach der Sprachrhythmus, so wie du irgendetwas sagen würdest.
Hat er das notiert oder wie hat er das kommuniziert?
Hat er auch notiert, aber nicht alle, die da gespielt haben, waren Notisten. Also es gibt ganz viele, ein gewisser Teil von seinen Musikern konnten gar nicht Noten lesen. Bis zum Schluss übrigens. Hat ihn nie gestört. Er hat gesagt, ich interessiere mich nicht dafür, wie jemand meine Musik spielt. Hauptsache, er kann sie.
Und Zappa selber, hast du gerade gesagt, als Gitarrist technisch gar nicht so gut, aber im Vergleich zu Leuten wie Steve Vai, der glaube ich erst 18 war oder so, als er bei Zappa eingestiegen ist, habe ich mal
richtig, da durfte er in den meisten Bundesstaaten noch gar nicht abends spielen. Ja. Und Zappa hat dem Manager gesagt, ich will, dass dieses Kind in meiner Band spielt.
Wahnsinn. Und trotzdem hat er so Alben wie Guitar, das weiß ich, ist auch so ein 80er-Album, das stand in meiner Platte damals, wo nur die Soli drauf sind.
Moment, unterhalten wir uns über gutes Gitarrenspiel oder über virtuoses Gitarrenspiel? Das ist nicht unbedingt das Gleiche.
Nicht unbedingt.
Ich würde die meisten Zappa-Gitarrensoli, den meisten Steve Vai-Gitarrensoli vorziehen. Der macht eben was anderes. Der hat ich bin kein Gitarrist, aber der hat eine sehr eigenwillige Plektrumtechnik. Der zersägt seine Saiten fast. Der spielt auf der ganzen Gitarre, auf dem ganzen Hals. Es ist nicht so, dass er oben anfängt und dann auf dem 12. oder 14. Bund mit irgendeinem die Saite zieht und ganz schnell Tremolo spielt. Sondern er spielt gleichmäßig verteilt und wenn er auf den tiefen Lagen klingt die Gitarre ganz anders und das macht schon einen extrem eigenen Stil.
Ja, ich finde, er ist einer der, ich weiß gar nicht, wie viel ich erkennen würde, aber 10, 15 Gitarristen, die man sofort erkennt.
Siehst du, und das ist eben eine Qualität, die finde ich generell bei Schlagzeugern genauso, oder bei jedem. Ich denke, wenn du individuell bist und wiedererkennbar, das ist schon mal das größte Kapital. Also die Virtuosität alleine reißt nicht so wahnsinnig viel.
Ne? Ja.
Und ich denke mal, Vai konnte man eine ganze Zeit lang gut erkennen, weil das halt kein anderer so spielen konnte. Oder von mir aus, was weiß ich, Van Halen oder so. Aber dann dauert es ja nicht lange, dann können sie es alle. Und
ja.
So ein Zappa nachmachen ist schwer.
Ja. Hast du vorhin schon angedeutet, so Tiefpunkte, Ausfälle, komplette Albernheiten, wo du auch heute nicht mehr so richtig mitkannst, Eigentlich ja der größte Hit ja eigentlich auch.
Das kommt jetzt von dir. Also zumindest auf der Textebene habe ich nichts gegen Bobby Brown. Ist jetzt nicht das beste Stück von dem, aber und dann hat es so ein bisschen das Geschmäckle, weil das halt mal so was Ähnliches wie ein Hit geworden ist. Und dann ist es natürlich, eigentlich gefällt sich der Zappa-Fan ja da drin, dass es eben ohne Hits abläuft. Aber da habe ich mit all dem habe ich nichts zu tun. Ausfälle. Ja, es gibt Texte, mir fallen im Moment nur 3 Stücke ein, die würde ich nicht spielen. Also wenn du jetzt sagen würdest, komm, lass uns morgen einen Zappa-Abend machen und dann bei 3 Stücken würde ich sagen, oh nee, komm, nee, lass uns was anderes aussuchen. Und dann gibt es nochmal so eine Handvoll Stücke, wo ich sagen würde, ja, okay. Naja, aber wie gesagt, jetzt sind wir bei 8 und lass es von mir aus auch noch 10 sein von 500 oder so.
Okay. Aber du hast eins genannt, glaube ich, die Illinois Enema Bandit.
Ja, das gehört zu den Sachen, ja, also das muss man sich dann mal genauer angucken. Also das wäre zum Beispiel nicht eins, wo ich sagen würde, nee, spiele ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel ein Stück, wo ich von keinem Sänger verlangen würde, dass er das singt.
Aber es ist eigentlich recht eingängig, ich fand es
irgendwie. Ja, das ist eine Bombennummer und ist auch eins von den absolut großartigen Soli und das, was die Band hinten dran spielt, also die Art von Riff, über die er soliert, ist sensationell, aber das ist ein bisschen schwierig textlich. Da geht's, ist es frauenverachtend, ist es gewaltverharmlosend? Immerhin geht's da um Vergewaltiger. Ich bin vor Jahren, ich weiß nicht, wie weit dich das jetzt interessiert.
Oh, unbedingt.
Der Text geht um, im Cover ist sogar der Zeitungsausschnitt, da geht es um einen Vergewaltiger, der vor Gericht kommt, der überführt worden ist, weil der Frauen vergewaltigt mit einem Einlauf. Also er benutzt keine Körperteile, sondern er hat eben Spaß daran. Und dann geht es um seine Gerichtsverhandlung und dann gibt es im Publikum Frauen, die rufen let the bandit be, let the fiend go free, also die sich für ihn aussprechen. Das ist, erstmal habe ich das ja gar nicht verstanden und als ich dann mal geblickt habe, worum es geht, habe ich mit gehadert und ich habe vor Jahren dann zufällig im Internet einen Artikel gelesen von einem Typen, der ging gar nicht um Zappa, da ging es um einen Typen, der hat den Topos in der Bluesmusik der Gerichtsverhandlung behandelt. Das ist also eine uralte Geschichte, 20er, 30er Jahre Blues, immer kennt jeder zig Stücke, nicht komplett als Stück, aber es ist zumindest immer ein Teil
Johnny
davon.
Cash, auch einige.
Alex Harvey, Framed. Hang Down Your Head, Tom Dooley. Letztendlich sind alles Stücke von entweder Verurteilten und irgendwie eine Sequenz ist das häufig. Und in seltenen Fällen ist sogar die Gerichtsverhandlung das als solches. Und dann stellt er das heraus. Gibt typische Protagonisten, nämlich den Richter und den Angeklagten. Ist ja auch nur im Song so. In Wirklichkeit spricht der Richter gar nicht und der Angeklagte auch nicht, sondern der Verteidiger und der Staatsanwalt. Aber egal. Das macht natürlich eine bessere Story und es ist auch ein Topos, dass dann aus dem Publikum Leute was da reinrufen, die entweder die Situation des Angeklagten noch verschlechtern oder die das jetzt positiv oder negativ sehen, was aus dieser Sicht von so Songs in jedem Fall scheiße ist. Wenn nämlich das Publikum gegen den ist, dann hat er ja ganz schlechte Karten und wenn das Publikum für ihn ist, nützt es nichts, weil das ja klar ist, dass er in dem Song lebenslänglich kriegt oder zum Tode verurteilt wird. Und dann macht es eigentlich die Tragik noch stärker. So ist also dieser Topos. Und da bin ich mir nun ziemlich sicher, dass Zappa sich mit dem Teil der Blues-Geschichte ganz gut auskennt. Zumal Illinois Enema Bandit auch ganz klar Blues-Wurzeln hat, obwohl es streng genommen kein Blues ist. Naja, und dann sage ich mir, okay, der hat also versucht, dieses klassische Sujet auf seine Art aufzubereiten, hat das in Bezug auf diesen Zeitungsbericht irgendwo entdeckt und dann hat er das so gemacht. Und dann ist es ihm nur leider passiert, dass er typischerweise eben gar keine Perspektive einnimmt, sondern das so scheinbar neutral beurteilt. Und das ist eben schlecht, sage ich jetzt mal an dem Text. Mhm. Wenn man also in diesem Blues-Topos ist, dann ist es ja eigentlich immer aus Sicht des Angeklagten. Ja. Es sind auch Gewalttäter, da wird also auch nicht Gewalt verharmlost. Trotzdem wird da ein geht es um Mitgefühl für den, nicht weil das egal ist, was er gemacht hat, sondern weil möglicherweise Todesstrafe oder lebenslänglich ein bisschen zu heftig ist, weil er ja auch eine Geschichte hat. Mhm. Und in dem Moment, wo Zappa das so überträgt, was für ihn typisch ist, immer dieses Distanzierte und ich beschreibe ja nur, dann verliert er genau diesen Moment. Und das macht es zu einem, wie ich finde, nicht guten Liedtext, aber es ist zumindest nicht so, dass ich sagen würde, nee, also geht gar nicht. Mhm. So
eine ich finde aber, und das führt uns eigentlich schon zu der Frage, die ich sowieso im Sinn hatte, nach der Bedeutung Zappas auch mal über die Musik raus jetzt. Also textlich und vielleicht so auch als Gesamtkunstwerk. Also wo der herkommt, so aus der Gegenkultur, aus der Hippie-Bewegung, würde ich mal irgendwie sagen. Also diese Systemkritik und dieses Dagegensein. Ich habe auch gelesen auf Wikipedia dieses traumatische Erlebnis, als er da überführt wurde von so einem Undercover-Cop, irgendwie wegen pornografischer Verschwörung.
Ganz frühe
Zeit. Und dann steht da, als hat ein Biograf den Satz geschrieben, den fand ich eigentlich sehr erhellend. Er war ja dann ein paar Tage im Gefängnis, wurde also ja da framed war ein paar Tage. Und das Zitat ist, Zelle C war ein Trauma fürs Leben und in mancherlei Hinsicht war er den Rest seiner Karriere damit beschäftigt, sein pornografisches Tonband, das da entstanden ist und weswegen er dann ja verhaftet wurde, sein pornografisches Tonband Amerika in den Rachen zu stopfen, immer und immer wieder. Er würde den Amerikanern schon zeigen, wie ihr Land wirklich war. Zitat Ende. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, das ist genau das, was Zappa macht. Sowohl musikalisch, indem er Stilrichtungen immer wieder aufgreift, verschiedene, also Blues hier, also Doo-Wop-Sachen dann, Reggae, alle möglichen, eigentlich Jazz natürlich, Blues, alle amerikanischen Stilrichtungen, bis zu Rock ja auf Joe's Garage, irgendwie Punkrock, aber immer so leicht persifliert auch. Also so dekonstruiert, persifliert und das Ganze ja textlich ja dann eben auch macht. Und da passt dann, finde ich, sowas schon wieder rein, wo er einfach so ein Sujet nimmt und es halt auf seine Art irgendwie dekonstruiert oder persifliert oder irgendwie variiert. Oder auch dann eben Sachen wie Bobby Brown oder was weiß ich, fallen einem ja noch zum Thema Sexualität noch eine Reihe von so Titeln ein. Eindeutig explizite Liedtitel auch. I don't wanna come in your mouth. Und solche Sachen.
Ja, das hat ja zum Glück keinen Text.
I promise
not to come in your mouth.
Ja, I don't wanna, eine andere Aussage.
Eben.
Also das ist, glaube ich, so, würdest du das unterstreichen, dass das so auch seine Mission ist, so amerikanische Kultur zu nehmen, Popkultur, Musik, Themen, Sujets und die umzudrehen umzukehren.
Ich würde das Persiflieren gar nicht so nach vorne stellen. Mhm. Also umdrehen im Sinne von, ich mache jetzt mein Ding damit oder ich mische die Sachen und fabriziere die neu. Aber wenn du zum Beispiel sagst, Doo-Wop, das ist also eine 50s Doo-Wop, ist eine Sache, die der erklärtermaßen oder extremer Fan von gewesen ist. Mhm. Also dann teilweise seine Mitmusiker gedacht, ey, was will der Typ? Und das, genauso wie Johnny Guitar Watson oder so, zählt explizit zu seinen Vorbildern, wo er sagt, jo, das Varese, Watson und Doo-Wop, und dann gibt es natürlich noch andere Sachen. Mhm. Ne? Und das ist eben nur jemand, der innerhalb von einem Stück Varese, Watson und Doo-Wop unterkriegt. Und das ist das, was dann hinterher schnell persiflierend wirkt. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur sein Umgang mit dem, was er so hört und seine eigene Melange. Mhm. Das Persiflierende, ja, Disco-Boy oder so, natürlich macht er sich dann manchmal über so Sachen lustig, aber selbst versuch mal Disco-Boy zu spielen. Also persiflierend ist das nicht, das ist zum Singen und teilweise zum Spielen alles andere als eine Persiflage.
Ja, also ich glaube aber, dass eine gute Persiflage auch natürlich Respekt vor dem Original immer hat und das Original auch irgendwie ehrt dadurch. Dann, ja, und man muss auch was können einfach.
Dann, für eine gute Band, dann musikalisch, okay, dann sind wir uns einig. Mhm. Und textlich ist das Problem, ja, also kann man jetzt auch sagen, ob jetzt 3 Tage Knast in der Zeit. Also man muss dazu sagen, der hat da ging es darum, dass er ein Studio gegründet hat und einer seiner ersten Aufträge war so eine Nachvertonung von einem Pornofilm. Mhm. Damit hat er halt hat überhaupt nichts zu fressen gehabt und damit hat er irgendwie sein Studio bezahlt. Mhm. Und das hat dann zu Schwierigkeiten geführt. Und ich meine, 3 Tage einsitzen, das hättest du damals für allen möglichen Kram gehabt. Mhm. Daraus jetzt so ein Riesending zu machen. Er hat das in seiner Autobiografie, glaube ich, auch so ein bisschen rausgestellt. Nicht als Begründung für alles, was danach passiert ist, aber mein Gott, lass ihn.
Ja.
Aber insgesamt ist es natürlich schon so. Er hat auf jeden Fall von Anfang an, ist er sehr provokant gewesen. Er hat natürlich Gegenwind gekriegt und an dem Gegenwind ist er groß geworden, logisch. Die Schwierigkeit ist ja nur die, der hat eigentlich in den ganzen 60er Jahren auch Gerichtsverhandlungen gehabt und so weiter und es ging immer um Obszönität und da hatte, finde ich, relativ gute Karten und gute Argumente gehabt. Aus heutiger Sicht würde man dem aber auch Frauenfeindlichkeit vorwerfen, wo Zappa sofort sagen würde, ich mache mich über Frauen genauso wie über Männer lustig und ich mache mich über Dummheit lustig und die ist gleichmäßig verteilt in den Geschlechtern. Ja, es ist immer relativ einfach, trotzdem gibt es da natürlich dann so Grenzfälle, wo ich sagen würde, nee, ist dann heute nicht mehr so. Also ich würde zumindest nicht mehr lauthals mitjohlen bei zumindest mal den 3 Stücken, die ich genannt habe. Nee.
Okay.
Das andere ist tatsächlich, der kann sich natürlich immer auf diese Künstlerperspektive zurückziehen und sagen, ich beschreibe nur und alles andere ist, ob da jemand drüber lacht und das witzig findet oder nicht, das ist ja dann dein Problem und nicht meins. Ich bin mir da aber nicht ganz so schlüssig, ne? Da sind wir, was weiß ich, Rammstein, ne? Inwieweit ist Rammstein jetzt verantwortlich für die 500 Arschlöcher, die da stehen? Und vielleicht sind es auch wirklich nur 500, aber die fallen halt auf. Dann sagt Rammstein, gehst du zum Fußball. Ja, so, also da haben wir eben das Problem. Ne? Wer leistet Vorschub und wie weit bist du in der Verantwortung, diesen Vorschub nicht zu leisten, für was auch immer dann da drin gesehen wird in deinem Ding.
Ja.
So generell ein Kunstproblem.
Wobei, ne? Ich glaube jetzt Zappa, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Zappa jetzt, dazu ist die Musik, glaube ich, zu sperrig, als dass man jetzt einfach nur, um da bestimmte Botschaften in den Texten zu hören, die einen jetzt gerade reinlaufen, irgendwie man sich 2 Stunden so ein Konzert gibt, nur um zu sagen,
ja,
frauenfeindliche Texte, geil.
Der Vorteil ist, dass hierzulande das ja auch kaum einer versteht, zumindest wenn es jetzt mal so ad hoc passiert.
In Amerika wäre Bobby Brown kein Hit, sag
mal. Ja, ist es ja auf eine Art sogar gewesen, nur dass er nicht, sondern eben nur von alternativen Sendern gespielt und ist aber trotzdem wahrscheinlich so viel wie kein anderes Zappa-Stück. Naja, der Punkt ist, die Musik insgesamt ist natürlich so, wenn du jetzt andere Prog-Rock, also Zappa ist jetzt auch nicht unbedingt Prog-Rock, aber nehmen wir irgendetwas, was in Komplexität so in der Art ist, naja, das ist schon auch eher so nerdy und eher Typenmusik. Trotzdem ist das schon nachvollziehbar. Fahrt zur Zappanale, da sind, was weiß ich, 7000 Leute auf dem Acker und vielleicht 100 Frauen.
Ja.
Oder es gibt in Freiburg, muss man ja hier unbedingt mal erwähnen, es gibt in Freiburg, die nennen sich auch explizit nicht Zappa Fanclub, aber es gibt das Zappa Lava von Nerds, die sich treffen. Ich sag mal so, da gehören im Engeren vielleicht 12 Leute zu und 1 oder 2 Frauen, die, wenn überhaupt, selten da sind. Also es ist schon, sagen wir, auf der Rezipientenseite ist es auch schon sehr eindeutig.
Ja, ist aber ja im Prog-Rock insgesamt.
Eben, also das ist nicht nur auf Texte zurückzuführen, aber ich denke, das gibt der ganzen Sache noch den Rest. Also dann...
Zappanale, da hast du jetzt, bist du aufgetreten, wahrscheinlich schon zum wiederholten Mal. Und da covert ihr Zappa.
Nee.
Mal. Nee, nee, gar nicht.
Ja, okay. Nee, gar nicht, auch nicht. Also wir, wenn du jetzt dieses Jahr meinst, mit Chadbourne, Chad Bone spielt, was er spielt. Ich weiß es auch nicht vorher, was er spielt. Diesmal hat er dann tatsächlich sogar zwei Zapperstücke gespielt, aber die würdest du auch nicht erkennen, so okay, wie er die spielt.
Also er wird beschrieben auf der Website von der Zappernale, er dekonstruiert Versionen von Prince, Beatles, Beach Boys und Zappa.
Ja, der dekonstruiert auch seine eigene Musik und macht zwischendurch irgendetwas, ja. Nee, wie gesagt, also zwei Stücke vielleicht. Also das ist aber auch nicht unbedingt das Zappernale Ding, sondern der spielt da, weil der als Typ, als ich habe neulich gehört, irgendjemand hat gesagt, der hat einen anti-autoritären Umgang mit Musik und als solcher repräsentiert er wahrscheinlich das, was die Zappernale Jungs in den alten Mothers of Invention sehen, also die 60er Jahre Zapper. Von den Lebenden würde ich auch sagen, ja, das ist wahrscheinlich so das, was dem am nächsten kommt. Chad Bone selbst findet Zappa übrigens furchtbar, außer in den 60er Jahren. Das mag er, aber danach hat er mit nichts was zu tun.
Das heißt, ihr spielt da, weil das so vom Gesamtkonzept da reinpasst, oder?
Ja, in dem Fall war das so eine Mixtur. Also ich habe im letzten Jahr mit Mike Keneally da gespielt, der ist da Persona Grata, da waren wir sogar Headliner von dem Festival. Und
der war Zappa-Gitarrist?
Das war der letzte.
Stunt-Gitarrist?
Ja, genau, das war der Nachfolger von Steve Vai.
Ah, okay, ja.
Und jetzt auf der einen Seite kenne ich die daher und auf der anderen Seite kennen die Chad Bone, weil der mit dem allerersten Trommler von Zappa gespielt hat, Jimmy Carl Black, der aber vor ein paar Jahren gestorben ist. Die waren ganz früher auch schon mal da. Da war das jetzt so ein bisschen so die beides und die Kombination und das fanden die jetzt irgendwie attraktiv, dass da der totale Freak mit dem Trommler von Keneally spielt. Das ist zumindest mal aus deren Perspektive so.
Und das, da muss man dann auch keine Zappa-Lied. Aber die anderen spielen
viel nee, Zappa. Nee, da ist es eben auch gemischt. Natürlich versuchen die natürlich immer so Alumni zu bekommen. Mhm. Also wie gesagt, Keneally in diesem Jahr auch. Headliner ist dann die Band From Utopia. Da spielen dann immerhin nochmal vier ehemalige Musiker mit. Oder in diesem Fall. Warte mal, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gibt es Bands, die tatsächlich Zappa-Coverbands, wenn, ja doch, muss man dann so sagen, ist ja ein heikler Begriff. Die spielen halt so Zeug, mehr oder weniger original, manche mit durchaus einem eigenen Ansatz und andere einfach nur mit dem, guck mal, so gehört das gespielt, also wie auch immer. Und dann spielen aber auch ganz viele Bands, die haben mit Zappa gar nichts zu tun, sondern die versuchen sich mittlerweile auch zu überlegen, so was könnte unser Publikum sonst noch interessieren.
Mhm. Aber wir sind jetzt so ein bisschen im Thema Covern auch angelangt und da bist du ja auch mit dem Hounds of Love Projekt, das ich übrigens sehr bedauere, dass ich es noch nicht gehört habe und hoffe, dass es da noch eine Gelegenheit nochmal gibt.
Ja, viel Glück.
Oh nein. jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, wir müssen Zappa covern, ist vielleicht nochmal was ein Thema für sich, weiß ich gar nicht, aber so Ansätze, wie man überhaupt covert. Ich habe so ein bisschen nachgedacht und dachte so, also es gibt, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Metalband Ghost sind gerade wahnsinnig populär die letzten Jahre, sind so Schweden, glaube ich, irgendwie. Die haben jetzt gerade eine Cover-EP rausgebracht und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit so ein paar Spinnern irgendwie, die wir tauschen uns über so existenzielle Metal-Fragen aus in dieser Gruppe und da ging es jetzt irgendwie, was hält man davon, dass Ghost jetzt Phantom of the Opera covern auf diesem Album? Und dann hat einer geschrieben, ganz furchtbar, ja, also nur kommerzieller Hintergrund, irgendwie 1:1 gecovert, bringt überhaupt nichts, braucht kein Mensch. Also das eine ist so, man macht so ein Tribut, man covert 1:1. Wie die Roxette Tributband vielleicht oder was?
Ja, nicht ganz.
Oder weiß nicht, ob was die machen, aber so stelle ich mir, aus den USA kann ich viel so Tributbands, die dann so ein Rush-Album komplett covern oder so. Viele Rush-Tributbands in den USA.
Ja, klar. Logisch.
Also man covert 1:1. Das zweite ist, man ändert das Genre. Man macht irgendwie ein Rockabilly draus oder ein Punk oder ein Country aus irgendwas anderem oder so. Oder man macht halt irgendwie, man macht was Eigenes draus aus dem Song. Und da finde ich so, was mir eingefallen ist, ist wahrscheinlich so eines der berührendsten ist Hurt von Johnny Cash, der aus einem Lied was gemacht hat, von dem man nicht geahnt hat, dass es da drin steckt, also die Seele bloßgelegt
ja,
hat.
Ja, das gilt ja praktisch für alle auf American Recordings.
Ja, ne? Eben.
Das ist dieser Ansatz. Bridge over Troubled Water, genauso,
ja,
ne? Klar.
Genau, ja.
Logisch, also Personal Jesus hat dazu geführt, dass ich überhaupt Depeche Mode mir mal angehört habe und gedacht habe, naja, in Gottes Namen, sondern, naja, geht ja, aber natürlich ist es,
ja, stimmt. Ja,
aber war ja schon immer so, ich meine, Bob Dylan habe ich, ja, All Along the Watchtower war für mich ein Hendrix-Song, bis mir irgendjemand gesagt hat, nee, ist von so einem, der nicht singen.
Der, genau, der ist auch ja nicht natürlich singt. Auch ein tolles Beispiel, ja, der auch nicht singt.
So kommt man ja zu irgendwelchen Sachen.
Ja. Was ist dein Approach so generell? Oder guckst du halt, was da jetzt passt? Oder würdest du sagen, so dieses 1:1 Covern interessiert dich prinzipiell nicht? Oder das machst du nur für Geld und nicht mal dann?
Ich behaupte sogar, dass es sowieso unmöglich ist. Mhm. Und deswegen, also für mich stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
Ja, ich weiß gar nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Sache noch, dann kannst du dann, Fireworks of Rock, ich weiß nicht, ob
klar.
du die kennst. Macht man die Augen zu? Und dann meint man wirklich, jetzt singt Bowie. Und dann macht man beim nächsten Lied die Augen zu und dann klingt er wie Freddie Mercury oder so. Mal für einen Moment. Ja. Also das finde ich immer so ganz erstaunlich.
Ja,
also chamäleonhaft sich in die Sänger verwandelt.
Ja, super.
Und sei es nur, dass das Hirn das noch irgendwie auffüllt, dann die letzten Diskrepanzen oder so. Aber jetzt du.
Fair Play, logisch. Ja. Das ist ja auch, gehört ja alles in unser Universum. Würde also erstens sagen, für mich stellt sich die Frage gar nicht, was ist das Spezifische am Covern, weil ich zu 98,7% covere. Denn wenn ich ein Stück von Bella spiele, selbst wenn ich der erste Trommler bin, der das spielt, in dem Moment covere ich das, weil sie mir ja gerade irgendwie, auf welche Art auch immer, ein Stück hat versucht beizubringen. Ob ich jetzt der erste bin, der das trommelt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Selbst wenn ich meine eigenen Stücke spiele, wenn es irgendwas ist, was ich mit 30 irgendwann mal für irgendeine Besetzung geschrieben habe und jetzt spiele ich das mit irgendjemandem, das ist so weit davon entfernt, ich covere mich da selbst.
Ja.
Es wird sowieso alles gecovert, in der klassischen Musik wird ausschließlich gecovert, wir benutzen noch keinen Namen, im Jazz wird weitestgehend gecovert und niemand hat gesagt, Cream covered Robert Johnson, sondern die haben das einfach gemacht. Also alle, was die weißen Engländer von schwarzen Blues-Typen gemacht haben. Ich glaube, der Begriff ist auch erst hinterher aufgekommen, meint auch so ein bisschen was anderes. Ich finde zwischen Covern und Nicht-Covern überhaupt keinen Unterschied. Das ist die Frage, was du musikalisch willst. Ob das ein Stück von Bella ist oder von mir oder von Zappa. Ich glaube, Musik ist das Dreieck für mich, das Dreieck zwischen dem, was ich ausdrücken will, was ist die Vorgabe von der Komposition und, von außen und was passiert gerade bei meinen Mitmusikern. Und so kommt Musik zustande und das muss in irgendeiner Weise ein stabiles Dreieck ergeben. Und dann ist es egal, wer das Stück geschrieben hat.
Wenn du damit mit Eugene Jedburn, probt er da überhaupt oder ist es dann komplett?
Ich weiß auch nicht, was er spielt. Der Sache hat mir in 20 Jahren noch nicht einmal gesagt, was an dem Abend.
Das heißt, du hörst und reagierst.
Super. Ah ja, also zum Beispiel, also wenn du das jetzt auf das von mir beschriebene Dreieck beziehst, dann ist da natürlich ein sehr hoher Anteil dieses, was passiert mit den Mitmusikern. Gleichzeitig ist auch ein extrem hoher Anteil von dem, was ich da selbst einbringen kann. Trotzdem muss ich in dem Moment, wo der irgendwas anfängt zu spielen, rauskriegen, so, was meint er jetzt, worum geht's gerade? Und wenn das ein Stück ist, was ich wiedererkenne und selbst wenn es eins ist, was ich nicht kenne, muss ich versuchen, innerhalb kurzer Zeit rauszukriegen, worum es geht, wo sind wir da eigentlich stilistisch? Ja? Ist das eine Ballade? Ist das, was weiß ich, welche Art von Kolorierung ist da grundsätzlich gut. Ob das jetzt jemand komponiert hat oder ob ich jetzt zu dem Ergebnis komme, es wäre jetzt gerade sinnvoll, das und das zu tun, spielt auch nicht so eine große Rolle.
Muss man technisch richtig gut sein, um das hinzukriegen, um diese Bandbreite zu haben, um dann aber vielleicht auch wieder rudimentärer zu spielen oder primitiver zu spielen, als man es eigentlich könnte? Oder ist es,
nee, also Technik hat mit all dem, ja, Technik schadet nicht, aber ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene wir uns unterhalten. Ich würde schon, wenn jetzt jemand anfängt, ein Instrument zu spielen, würde ich schon sagen, ja, sieh mal zu, dass du so ein paar Sachen gebacken kriegst, einfach, dann kannst du dich besser ausdrücken hinterher. Aber wenn einer mit einem Wortschatz von 500 Vokabeln ein sensationelles Gedicht schreibt, dann interessiert ja gar nicht, interessieren die 5000 anderen Vokabeln nicht, wenn das Gedicht gut ist.
Ja, ja. Aber dann ist vielleicht nur das eine Gedicht.
Das kann sein. Ich meine, es gibt ja genügend, es gibt, wenn wir es auf die Musik beziehen, gibt es ja genügend Leute, die haben auch nicht so viele Gedichte. Ne? So dass, ich sag mal, es gibt 4 Stücke von Van Morrison, ne? Und der Rest sind Variationen auf. Also, ist jetzt ein bisschen klischeehaft und soll niemandem den Spaß daran nehmen. Mhm. Aber ja, also das sind ja alles. Sind ja Beispiele für etwas, was nicht besonders reichhaltig ist, aber trotzdem einfach gut. Und wenn irgendwas gut ist, ja, dann ist ja auch alles gut.
Ja, ich habe es gerade gehört, eben einen anderen Podcast, den ich manchmal höre, mit Rick Rubin eben. Und da war der Gitarrist von den Chili Peppers, der ausführlichst eben erklärt hat, wie er seinen Stil oder wie er immer wieder an seinem Stil gearbeitet hat, indem er bestimmte Musiker analysiert hatte. Er hatte so eine Steve Hackett-Phase eben auch mal gehabt oder eine Hendrix-Phase und die wirklich studiert. Klasse. Ja, also aber auch ganz früh, hat er, glaube ich, mit 13 oder eine Genesis-Phase gehabt irgendwie. Und dann hat er die richtig studiert, auch Eddie Van Halen sogar, um dann eben irgendwann daraus, aus diesen ganzen Techniken, die er halt erlernt hat, dann seinen ja auch sehr eigenwilligen und finde ich tollen Stil zu entwickeln. Das hat mir irgendwie auch eingeleuchtet. So.
Das ja, klar, halt so. Also das ist ja auch eigentlich der normale Weg. Ich würde nur sagen, das macht letztendlich jeder. Wie viel du dann studierst, das ist dann wieder individuell unterschiedlich. Es gibt sicherlich, genauso gibt es Leute, die vor lauter Studieren eben gar nicht dazu kommen, das zusammenzuführen. Ja. Und genau, aber das würde ich ja jetzt auch niemandem sagen. Das kann man echt nur selbst rausfinden. Ja. Du kannst nicht sagen, du musst es genau so lange und so viel und so intensiv machen, sondern man muss selbst wissen, wann ist die Waschmaschine voll und wann muss mal getrocknet werden und wann muss man das mal in die eigene Form bringen.
Ne? Ja, das ist vielleicht auch eine Persönlichkeitsfrage, ob man überhaupt dahin kommt, was Eigenes zu entwickeln oder ob man sagt, ich bleibe sowieso eher.
Das ist zum Beispiel auch schon mal eine Interessensfrage. Also du hast ja gerade gesagt, also diese Tribute-Bands, ne, es gibt da ja, habe ich leider nie gesehen, aber es gibt irgend so eine Genesis-Band,
wo die habe ich mal gesehen.
Wo dann Phil Collins seine Kinder mitnimmt und sagt, siehst du, so war das. Ja. Und yes, so gut haben wir ja selbst damals nicht gespielt. Ja, irgendwie sowas.
Ne? Die hatte ich wirklich mal gesehen. Also das fand ich so, das finde ich, da bin ich total hin und her gerissen, finde ich das total beknackt. Ja, dieses originalgetreue bis zur Körperhaltung, die da imitiert wird. Klar. Oder ist es wirklich sowas bewahren, was es halt sonst gar nicht mehr gäbe in dieser Form? Ich kann die alten Genesis ja nicht mehr hören. Man muss diese Band angucken.
Eben. Und mein Gott, warum nicht? Ja. Und nur wenn jetzt irgendjemand, mindestens genauso häufig ist ja Pink Floyd Tribute Bands, weil auch irgendwelche Alben gespielt werden und so weiter. Und wenn die das halt dann bis ins letzte Detail machen, oder zumindest aus ihrer Sicht, so weit wie sie kommen, ja, das ist ja nicht falsch. Ist ja jemand, der am Lagerfeuer unglaublich schlecht Wish Over Here spielt, ist ja nicht deswegen besser, weil es sehr weit entfernt ist. Das muss jeder selbst wissen. Ja. Und auf der Zapanale, wo wir jetzt gerade davon kamen, naja gut, in so 4 Tagen siehst du dann natürlich schon relativ viele sogenannte Zappa-Cover-Bands und ich kann da manchmal 2 Stunden stehen und denken, wow, klasse, und manchmal geht es mir auf den Sack. Und es hat nicht mal nur damit zu tun, dass ich jetzt glaube, ich hätte jetzt da immer so ein objektives Urteil, sondern irgendwann ist es auch Tagesform oder irgendwann habe ich dann auch den Kanal voll und ja, aber ist ja jetzt so auch unter der Woche, weiß ich nicht, wo gehst du als nächstes hin, auf welches Konzert?
Ich habe gar nichts geplant gerade, ich muss mal gucken.
Aber ist ja auch mal so. Ja, ja. Wenn du sagst, du willst gerne Hounds of Love und unser Ding da sehen, naja gut, also was machen wir? Wir spielen das Album. Klar, ist halt nicht ganz so wie das Album, weil wir auch nur zu dritt sind, aber trotzdem spielen wir das Album.
Ja, ja.
Aber dann spielen wir es halt wieder so, ja, ich spiele es zumindest so, wie ich glaube, dass ich das jetzt eben machen kann.
Mhm. Und ist es dann immer gleich oder kann das sich das auch ändern? Je nach Laune.
Ist ja wieder, ach so, nee, so, aus meiner Sicht ist es schon relativ gleich immer, aber aus anderer Leute Sicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, andere würden vielleicht sagen, man, kannst du nicht wenigstens zweimal hintereinander, kannst du nicht mal zwei Abende hintereinander das Gleiche machen.
Beim Zappa-Covern, das wirkt sowieso schon so frei. Also da das originalgetreu zu covern ist ja Wahnsinn, oder? Das schreit ja eigentlich danach, da eigene Wege zu finden, oder geht das?
Ja, das musst du die fragen, die sich da drum bemühen. Also in meinen Fällen, wenn ich jetzt Zappa gespielt habe, egal mit wem und in welcher Situation, ist es ja schon mal daran gescheitert, dass die Instrumentierung gar nicht vorhanden ist. Also ich hatte in Freiburg mal eine eigene, nennen wir es mal Zappa-Cover-Band, da war die Besetzung aber ursprünglich Schlagzeug, Bass, Geige und Akkordeon. Okay, also es gibt kein einziges Zappa-Stück mit dieser Instrumentierung. Mhm. Insofern ist also klar, ist nicht. Wenn ich mit Kinili spiele, klar, dann wird auf der Zappanale spielen wir ein paar Zappa-Stücke. Bei jedem Konzert ruft irgendjemand Zappa-Stücke rein und wenn er gute Laune hat, dreht er sich um und fragt, ob wir die spielen können. Dann spielen wir die aber zu dritt. Und es gibt auch von Zappa gibt's keine Aufnahme zu dritt. Und insofern erübrigt sich die Frage. Es geht immer darum, was machst du jetzt in der Situation damit?
Hm. Was seid ihr da mit Kinili, Bass, Schlagzeug, Gitarre?
Ja.
Hm.
Ja, Genie spielt auch Klavier, also ist schon mehr, aber trotzdem in jedem Fall nur drei Personen. Und ich glaube, die schlankste Zappa-Kapelle, die auf Tour war, waren, glaube ich, mal fünf.
Mhm. Du hast noch, als wir uns da per Mail ausgetauscht haben, das Zappa-Album von Ensemble Ambrosius irgendwie genannt. Was hat es damit auf sich?
Da, ich glaube, das war in dem Themenkomplex Covern. Mhm. Die habe ich mal auf dem Festival in Schweden kennengelernt. Das sind, ich glaube, Finnen waren es. Oder halb Finnen, halb Schweden. Die spielen Zappa auf so historischen Instrumenten, aber aus dem Norden, also so mit so Krummhörnern und Spinett und so. Die spielen aber das Zeug, die Nageln, das ist auf der Playlist auch drauf. Die spielen die Kompositionen, also dieses 1:1 stört mich ja sowieso immer, das ist nicht mein Wort, aber die spielen die Kompositionen wirklich, so, du hörst das wirklich alles, was da komponiert ist, aber auf ganz eigentümlichen Klängen. Mhm. Es gibt manche Sachen, die konnte ich mir bei denen viel leichter raushören. Da habe ich gesagt, jetzt endlich kriege ich das mal mit, weil auf E-Gitarre und alles so ein bisschen Legato gespielt ist für mich manchmal extrem schwer in so schnellen Läufen rauszukriegen. Sag mal, sind das jetzt 7 oder 9 Töne, die er dann spielt? Und bei den Jungs, dann spielt da irgendeiner so eine Linie auf dem Spinett und auf einmal, ja, natürlich sind es 9. Für mich war das so ein Beispiel dazu, wo das hinführen kann. Das klingt jetzt so ein bisschen nach, und jetzt machen wir AC/DC als Country oder so. Mhm. Und das war ja auch am Anfang ganz lustig und mittlerweile denkt man auch, yes, ist.
Ja.
Aber das ist so abstrus und entlegen und ich glaube denen ganz einfach, dass sie Zappa als klassischen Komponisten akzeptieren und gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt mal eine Platte.
Mhm. Das klingt interessant. Ich habe reingehört. Ich würde die gerne nochmal in Ruhe hören. Das war ungewöhnliches Hörerlebnis.
Man muss dazu sagen, auf diesem Festival in Umeå, das war ja glaube ich 2007 oder so, das war ein Festival für klassische Musik und da wurde also ganz selbstverständlich Genili eingeladen und die, aber auch Napoleon Murphy Brock, weil selbstverständlich Zappa als klassischer Komponist da ging. Und dann war das klar und dann habe ich mit irgendwelchen London Barock und so weiter. Dann gab es irgendwie so Kooperationen, wo ich dann mit irgendwelchen Leuten da spielen durfte und wurde alles so durcheinander gemischt. Aber ganz klar, wir waren da eben die Repräsentanten für Zappa-Musik. Mhm. Und wäre hier in Deutschland unvorstellbar.
Ja, muss ich. Die Trennung ist
der Schwede klar, denkt ja anders.
Naja, das ist ja schön. Das macht ihn wieder mal sympathisch, den Schweden. Ja. Dann hast du Stravinsky noch genannt in dem Zusammenhang. Feuervogel, wie kam es zu dieser Nennung? Oder was?
In welchem Zusammenhang?
Das war auch in dem Cover-Zusammenhang. Stand zumindest in der Mail, habe ich es da zugeordnet. Echt? Ich weiß es nicht, ob es...
Oh, jetzt muss ich mich erinnern. Feuervogel. Ich weiß, dass wir das mal gespielt haben mit Geneli, weil wir in der Nacht Feuervogel gehört hatten. Mhm. Und dann hat er am nächsten Morgen gesagt, wir haben noch gestern Feuervogel gehört, lass uns mal die finale Hymne spielen. Mhm. Und dann spielt er aus dem Gedächtnis, wie gesagt, zu dritt. Mhm. Und er spielt aus dem Gedächtnis Melodie und irgendwas. Und ich hatte zum Glück früher mal eine... Ich hatte das mal arrangiert für Rockband. Also ich hatte mir vorher schon Gedanken darüber gemacht, wie man das umsetzen könnte auf ein Schlagzeug. War Jahre her, aber dann zum Glück ging es. Aber ich glaube, das ist vielleicht das Gegenbeispiel für die Ambrosius-Jungs, die so ein Zapferstück nehmen und auf so Instrumenten spielen und umgekehrt jemand, der so ein Orchesterstück hört und sagt, komm, lass uns das spielen.
Mhm. Exception. Oder die
Also leider funktioniert das ja nicht mit der Playlist. Also da habe ich Aufnahmen von. Nee, also würdest mich davon kommen lassen. Es klingt nicht wie Exception.
Okay. Zappa sogar als klassischer Musiker. Was ist denn sein Erbe oder sein Einfluss überhaupt auf die Kultur, auf die Popkultur, was bleibt von Zappa? Gibt es irgendwo, ist es eigentlich sein eigenes Universum? Oder entdeckst du da Einflüsse woanders nochmal, außer vielleicht bei den ehemaligen, wie bei Keneally oder so, dass man sagt, so, die tragen das irgendwie halt weiter? Oder entdeckst du es noch irgendwo anders, auch seine ganze Philosophie oder seine ganze, wofür er steht?
Naja, da waren wir vorhin schon mal dran gegrenzt und sind da nicht ganz eingehakt. Also wofür der steht, das ist das, wo ich mich sicherlich immer weiter von entfernt habe. Interessiert mich überhaupt nicht mehr als Typ. Da ist mir vieles zu zynisch und zu kalt und so weiter. Aber die Musik bleibt die Musik. Die ist im gleichen Maße für mich wahrscheinlich sogar gewachsen. Ich glaube, dass er völlig in seinem eigenen Universum operiert und eben wirklich... Ich glaube, der hat nicht viel nach links und rechts geguckt und genau deswegen ist es auch nicht, alles so Klugscheißersätze, aber für mich ist es auf jeden Fall so. Deswegen muss ich auch gar nicht mehr dahinter her und genau diesem Universum nachfolgen, sondern ich muss das nehmen und gucken, was es mit mir macht. Klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen so.
Aber das ist verständlich.
So also es ist ja... man kann ja mal sagen, okay, ich möchte jetzt mal verstehen, wie dieses Stück musikalisch funktioniert und wie das strukturiert ist. Aber wenn man das dann mal getan hat, dann befruchtet das ja hoffentlich auch andere Sachen, die du machst oder mit denen du dich beschäftigst. Mhm. Im Grunde ist es ja genauso wie eine Stunde ein Instrument üben. Klar, du kannst es üben, wie du schneller über die Gitarrenhälse kommst mit den Fingern. Und du kannst versuchen, den Rhythmus von irgendeinem Stück, also den Melodierhythmus von irgendeinem Stück zu begreifen. Dafür brauchst du gar keine Gitarre, du musst es überhaupt erstmal nur begreifen und einordnen können. Mhm. Und beides macht dich hinterher wahrscheinlich zu einem nicht notwendigerweise besseren, aber zumindest zu einem vielfältigeren Musiker.
Ja, führt dich vielleicht in Gegenden, wo du sonst nicht hingekommen wärst, um sich selber kreist.
Ich habe mir in jungen Jahren im Schweiße meines Angesichts diese berühmte Zappa-Komposition Black Page reingequält. Nee, ich habe da Bock drauf gehabt, ganz klar. Aber hat wirklich gedauert. Und ich behaupte, dass ich danach dann, auch wenn ich irgendwo in der Jazzband irgendwo mal ein Solo hatte, mit Sicherheit anders gespielt habe, weil mir standen andere Möglichkeiten zur Verfügung, zu sagen, nee, also Musik ist eben nicht nur Achtel und Triolen und Sechzehntel, sondern man darf auch mal 5 Schläge irgendwo machen, wenn man hintendran wieder irgendwo eine 1 trifft. Und das sind so Ergebnisse. Also damit macht man sich nicht unbedingt immer Freunde in der Jazz- und Rockwelt, aber für einen selbst kann das natürlich Türen öffnen.
Black Page hattest du benannt so als großen Schlagzeugmoment, glaube ich, oder?
Ja, das ist halt das bekannteste Ding, weil er da halt eine Komposition für Schlagzeug gemacht hat, die, wo sich da seither die Leute.
Wie viele Leute spielen da? Ist es auf der Aufnahme?
Na, das ist
live in New York,
glaube ich. Ja, aber das da, also die Bewandtnis ist, dass es erstmal ein reines Schlagzeug-Solo ist. Und dann gibt es Black Page Nummer 2, dann hat er da drüber, das ist eine, aber auch anders, ganz anders strukturiert. Aber dieses Black Page Nummer 1 ist ein reines Schlagzeug-Solo und er hat hinterher, wie immer bei so Zappa-Aufnahmen, das heißt zwar live in New York, aber da hat halt hinterher Ruth Underwood, ich glaube sogar Ed Man schon, ich bin übrigens, Vorsicht, manche Dinge entfallen einem. Und dann wurde da hinterher noch Zeug drüber gelegt, weil er dann für eine Platte irgendwie dachte, nee, jetzt nur so getrommelt.
Das dachte ich nämlich beim Anhören, sind es Leute, die das synchron das Zeug spielen.
Ja, aber das tut aber jeder. Also auf der Zappanale spielt eine vernünftige Band, spielt da Black Page, ganz klar. Das ist nicht der Punkt. Aber in dem Fall ist es aber tatsächlich leichter, das zusammenzuspielen, als das jetzt hinterher auf so eine Live-Aufnahme aufzunageln. Okay. Also das ist richtig die Härte. Deswegen sind da auch so bestimmte Klangeffekte, denn das klingt manchmal so ein bisschen wie präpariertes Klavier, also es ist kein Hall, sondern es sind tatsächlich irgendwelche akustischen Dinge, dass es nicht so ganz präzise zusammen ist, weil das echt schwer herzustellen ist.
Ja, das geht ja nicht. Also das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das geht. Wie machst du, zählst du das oder hast du das irgendwann so verinnerlicht?
Wann da was ja, kommt, nee, wie man da dran kommt, machen verschiedene Leute ganz unter. Der vorhin erwähnte Keneally kann überhaupt keine Noten lesen, aber dem kannst du irgendwas vorspielen, das hört er und er spielt es so. Also der würde auch das spielen, was du gerade gesprochen hast. Ja, und zwar einfach so. Und zwar mit Tonhöhenverteilung. Oh, und nee, ich komme ja auch eher so, ich war da, ich glaube, ich habe irgendwo die Noten an der Musikhochschule mehr hier. Ich bin da, damals durfte man als Nicht-Musikhochschüler noch in die Bibliothek und dann habe ich mir da, der damalige Schlagzeugprofessor, der war auch Zappa-Fan, da gab es Noten von Zappa, dann waren die dabei und dann habe ich, sowas habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen, habe ich Takt für Takt versucht zu begreifen, was da passiert und dann habe ich eben all diese Strukturen so lange geübt, bis ich tatsächlich gesagt habe, okay, ich kann jetzt in einem Grundbeat bezogen jetzt hier solche Apparaturen hinkriegen. Super.
Ja. Also das muss man sich wirklich anhören.
Aber wenn man das kann, also das ist natürlich so, das kannst du auch nicht mehr einfach so vom Blatt spielen, sondern dann musst du dich damit beschäftigen, dann kannst du es halt auch immer auswendig. Also ich könnte es jetzt, wahrscheinlich kriege ich es jetzt sogar noch hin aus dem Stand, aber klar, dann hast du es eben irgendwann mal im Kopf.
Ja.
Anders geht's nicht. Also nach Noten, nee.
Wenn man das so oft geübt hat, dann kann man es dann auch irgendwann mal, denke ich.
Es gibt so klassische Orchester. Ich habe neulich irgendwann, jetzt kommt das Bashing, aber wir sind ja hier.
Unter uns.
Sind wir hier im Rockradio. da war in Lörrach war mal auch irgendwie so eine Zappa-Festivalartige Sache. Und dann wurde da Ensemble Aventure eingeladen, völlig zu Recht. Und die haben ganz großartige Sachen von Farès gespielt, weil es darum ging, so die Vorbilder von Zappa, dann Sachen, die er explizit genannt hat, haben die dann da gespielt, auch sowas. Und dann haben die allerdings hinterher sich die Blöße gegeben und haben Black Page gespielt und das fand ich dann nicht so prickelnd. Ich weiß nicht mehr, ob die sich da Notenständer hingebaut haben. Also wenn sich jemand wirklich viel mit so Musik beschäftigt, dann kann man das möglicherweise auch mit so einem Notenblatt als Stütze spielen, aber nicht ohne sich vorher wirklich mal damit beschäftigt zu haben. Und das hatten die zumindest nicht in ausreichender Weise.
Mhm.
Also die Tatsache, dass es Grundbeat bezogen ist, war da nicht so gegeben. Und,
ja, haben Sie vielleicht nicht damit gerechnet, dass da so ein Experte im Publikum sitzt?
Nein, Moment, bei den Leuten, die da gesessen haben, war ich aber eher im Mittelfeld, was die Expertise angeht. Nee, also vielleicht von der musikalischen Seite her, aber da waren hier die Freaks mit den richtig großen Sammlungen, die jede Version kennen. So, ob die jetzt so genau hätten sagen können, ja Moment, da, das ist aber dann, nee, das stimmt ja jetzt nur nicht so, das weiß ich nicht.
Wie viele Zappa-Platten hast du?
Vinyl, 1 Meter, CD, 2 Meter oder so, weiß ich nicht.
Mit Bootlegs und alles.
Ja. Ich habe aber jetzt die letzten Veröffentlichungen der letzten 20 Jahre habe ich zum Beispiel nicht mehr konsequent verfolgt. Mhm. Ab und zu kriege ich irgendwie mal was geschenkt oder so, aber ich auch da. Ja.
Okay. Ja, dann waren das eigentlich so meine Fragen. Gibt es zu Zappa noch irgendwas oder zum den überhaupt angesprochenen Themen, wo du gedacht hast, gäbe es noch was du hinzufügen?
Och, würdest gern. Ich habe ja jetzt genug geredet.
Ja, nee, vielleicht gab es noch irgendwas. Schade, dass da jetzt keine Frage mehr kam. Was hast du vor jetzt als nächstes? Was hast du für Pläne oder was für Projekte sind noch geplant in nächster Zeit?
Jetzt so ganz heute Morgen, heute und morgen nichts. Nein, jetzt, ich versuche es gerade auf so etwas Größeres zu beziehen. Die von dir erwähnten Violin Tango kommen nach Freiburg im Anfang Oktober. Mit denen bin ich dann so ein bisschen unterwegs. Mhm. Also die sind eigentlich auf Europatour, aber wenn die hier so im Umfeld spielen, darf ich da auch mal mitspielen. Das ist übrigens gar nicht, was Vorbereitung angeht, gar nicht so weit von Zappa entfernt. Die Jungs sind der Hammer, die quälen mich auch richtig.
Die haben sonst gar keinen Schlagzeuger dabei,
oder? Nee, ist in zeitgenössischem Tango. Die haben einen Perkussionisten dabei, das ist schon schräg genug. Mhm. Ich war mit denen in Argentinien und dann haben die auf so einem riesen Hof gespielt mit ganz vielen Leuten und so, war deren Jubiläum. Und also da ging es nicht darum, ob ich da mitspielen darf oder nicht, das war okay, aber es ging darum, wir hatten hier auf der Tour und auch da vorher hatte ich immer angefangen, irgendwo so ein Schlagzeugduo zu spielen mit dem Perkussionisten. Und zwar ein rein improvisiertes. Und er hatte überhaupt in seinem Leben vorher noch nie improvisiert. Und ich habe gesagt, ach komm, ey, spiel einfach und dann wird schon gut. Und dann war das immer gut und er hat auch Spaß daran gekriegt. Und dann haben sie in Buenos Aires bei diesem Riesending. Und dann haben die vorher, habe ich mitgekriegt, ich kann kein Spanisch, haben die vorher vehement untereinander diskutiert, ob das jetzt überhaupt geht. Also ist doch hier Tango und wir sind im Herzen, das ist da in der Kirche, einfach zwei Typen da so willenlos auf irgendwelchen Dingern da rumkloppen und so weiter. Und dann 5 Minuten vor der Show ist dann einer gekommen und hat gesagt, mit Schlagzeug-Solo. Also mit Schlagzeug-Duo.
Ja, ja, ja.
Haben wir gesagt, nee, komm, egal, das ziehen wir jetzt durch.
Und die Leute?
Ja, ja, natürlich war das dann auch okay. Aber also, wie gesagt, für die war es so, das war auch die Phase, wo die echt überlegt hatten, wie weit müssen die noch, sagen wir mal, noch so einer Tradition folgen oder zumindest zeigen, dass sie in so einer Tradition stehen und wie weit können sie das schon völlig über den Haufen werfen. Mittlerweile übrigens wäre das also überhaupt kein Problem mehr für die, aber ich rede jetzt von, was weiß ich, 2012 oder so, 11 oder so. Wir spielen, auch wenn ich die Daten jetzt wüsste, aber das kriegt man ja eventuell raus. Wir spielen einmal im Babeuf und einmal in der Schreinerei Johannes Wittig.
Das würde ich mir gerne angucken.
Das ist in jedem Fall zu empfehlen, denn die eine Platte von denen heißt Rock the Nylon. Also die spielen dann schon mit Nylon-Saiten auf der Gitarre, aber es ist eine Energie von AC/DC.
Wahnsinn. Sehr schön. Dann, Roxette.
Das war ja einfach nur ein Beispiel. Das ist irgendwann nächstes Jahr im Mai und auch wahrscheinlich eher so in der Reutlingen-Tübingen-Ecke. Mhm. Aber übrigens, selbst da wollte ich vorhin noch sagen zum Thema, ja, das ist schon so, da spiele ich dann auch ganz anders als sonst, aber ja, habe ich auch Spaß dran. Also ergibt für mich in dem Zusammenhang Sinn, aber selbst da spielt ein Bläsersatz mit. Was es also bei Roxette natürlich auch nicht gibt. Ne? Da hat also der Chef extra so Sätze geschrieben oder vielleicht auch die Bläser selbst. Ja, und also das gibt immerhin mal eine andere Farbe.
Ja, stimmt. Das kann ich mir interessant vorstellen.
Ja, es bleibt Roxette. Ja.
Okay, mein Lieber. Vielen Wunderbar. Dank dir. Und das Thema bleibt, glaube ich, Music Outside the Norm finde ich irgendwie einen ganz guten Titel für diese Folge, wenn das für dich okay ist.
Wunderbar.
Und dann danke ich dir vielmals, vielleicht zu irgendeinem anderen Thema mal wieder.
Wunderbar, aber wie du gesagt hast, nimm Bella erst, das wird ein ganz anderes Gespräch.
Ja,
das ich glaube, es ist nur nicht sinnvoll, wenn ich mit der zusammenrede, dann kommt sie ja nicht zu Wort.
Ja, alles klar. Ja, dann kommt auf jeden Fall Bella Nugent demnächst mal noch. Wenn sie Lust hat drauf, müssen wir erst noch fragen. Okay, das war's von mir. Demnächst geht's weiter mit dem Klaus und mir mit unserer letzten Folge über das Jahr 1993. Da stecken wir noch mittendrin. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Alles Gute, dreht nicht durch. Bis bald. Ciao.
Prost.